Ein herzliches Gute zum Lust auf Wiesbaden Podcast. Dein Podcast für die Lust auf Wiesbaden und alles, was sie bedingt. Wie immer mit dabei fantastische Wiesbadener, die unsere Welt bewegen, mit denen wir unsere Stadt im Speziellen betrachten, neu entdecken, kreativ auf den Kopf stellen. Weil wir es können. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast von Lust auf Wiesbaden. Ich habe wieder tolle, fantastische Gäste hier, in diesem Fall den lieben Stan Albers. Hallo Stan.
Hi.
Stan ist Geschäftsführer von Känguru Wohnen und Känguru Mobil im Rahmen der IFB-Stiftung und ich habe mit ihm gleich ein ganz geniales Thema, was uns alle interessiert, was ich mit ihm mal im Einzelnen besprechen möchte. Doch vorab die allseits beliebte Frage, lieber Stan, was ist deine Lust auf Wiesbaden?
Ich bin in Wiesbaden seit 1989. Ich habe meine ganze Berufskarriere und mein privates Leben dort verbracht. Ich war viel mobil unterwegs, das heißt, ich kenne wirklich auch jede Ecke in Wiesbaden. Und ich liebe diese Stadt, weil die Geschichte dieser Stadt so an der Oberfläche abrufbar ist. Also wohin du guckst, es gibt Bezüge zu der Geschichte der Stadt und das ist das, was ich unglaublich liebe.
Das höre ich komischerweise immer wieder. Das echt? Es ist immer wieder, es hat was mit der Optik zu tun in dieser Stadt. Ja. Ja, und da Geschichte ablesen, na klar, anhand der Gebäude, die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden sind. Ja, ein Überbleibsel unseres Kaiserreichs sozusagen, ja. Immer wieder erstaunlich, dass es darauf bezogen wird, ja. Naja gut, aber das gibt ein gutes Gefühl scheinbar.
Ja, und es gibt, gerade wenn du da ein bisschen reingehst, also ich finde immer die Geschichte mit den drei Bahnhöfen nebeneinander an der Rheinstraße oder die Ringkirche, es gibt ein seltenes Foto von der Ringkirche ohne die Bebauung drumherum. Aha. Das sind so faszinierende Aspekte dieser Stadt, ja. Also das ist das, was mich begeistert für Wiesbaden.
Wunderbar, dann gehen wir mal auf das Thema ein, was uns alle vielleicht weniger begeistert, weil es doch immer wieder auffällig ist und man sich in der Gesellschaft darüber aufregt. Das Thema heißt Systemsprenger bei Kindern. Ja. Kinder, die nicht ins System passen, die auffällig sind, aggressiv sind, vielleicht auch kriminell sind, sich überhaupt nicht eingliedern lassen in irgendeiner Form. Ja. Wie kommt denn sowas heutzutage zustande, lieber Stan?
Ich glaube, dass es viel mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun hat. Also wir hatten jahrzehntelang Kinder mit Behinderungen als die Gruppe, die sozusagen schwer zu versorgen und schwer unterzubringen war. Dann ist die Bewegung der Inklusion, Gott sei Dank, gekommen. Da sind wir auch recht gut vorangekommen. Das hat dazu geführt, dass die Kategorie der Kinder mit regelrechten Behinderungen gut versorgt ist. Aber eben, es ist eine andere Gruppe aufgekommen, nämlich Kinder mit herausforderndem Verhalten, die eben mit ihrem Verhalten, wie du auch schon sagtest, nicht in die Strukturen reinpassen. Und im Gegensatz zu vor 50, 60, 70 Jahren unterdrücken wir dieses Verhalten Gott sei Dank nicht mehr. Du kannst natürlich auf Kinder einprügeln, dann werden sie irgendwann still. Mhm. Ja, aber das ist nicht das, was wir wollen. Und wenn wir das nicht tun, müssen wir mit ihrem Verhalten fertig werden.
Okay, Gott sei Dank. Das hat mich jetzt eben gerade ein bisschen gewundert, dieses Wort. Ja. Wieso nicht unterdrücken? Wieso nicht erziehen, in Bahnen lenken?
Erziehen, ja.
Klar, wo die Grenzen sind. Und,
erziehen, ja. Ja. In Bahnen lenken, ja. Aber unterdrücken, nein. Unterdrücken ist einfach immer nur blöd. Weil das, was du unterdrückst, kommt an anderer Stelle und meistens mit mehr an Vehemenz raus. Und das bringt nichts. Also erziehen, ja. Ich bin mit Leib und Seele Pädagoge, ja, aber unterdrücken bitte nein, sondern gucken, wo kommt das Verhalten her und vor allem, was machen wir mit diesem Verhalten, wie verwandeln wir es? Ja, wie machen wir ein Verhalten daraus, was nicht nur für die Gesellschaft, aber auch für dieses Kind selber und natürlich für seine Eltern auch erträgliches Verhalten ist. Ja.
Ja, wollte ich mal fragen, was sind das eigentlich für Kinder? Sind das Kinder mit Eltern? Sind es ohne Eltern? Sind das schwierige Elternhäuser, die wir hier vor Augen haben? Was haben wir hier für Elternhäuser, für Heime im Grunde genommen, wo die Kinder eigentlich nicht so
am Start sind? Also deine Ausgangsfrage, was sind das für Kinder? Ja. Ist schon eine
was
sehr
sind das
spannende,
für
Eltern? Ist schon eine sehr spannende Frage, weil es gibt eine gewaltige Tendenz, dieses herausfordernde Verhalten irgendwie zu einem Wesensmerkmal von diesen Kindern zu machen. Und das ist es nicht. Mhm. Also es gibt nicht Kinder, die sozusagen per se Kinder mit herausforderndem Verhalten sind, sondern es gibt Situationen, in denen bestimmte Kinder eben zu Kindern mit herausforderndem Verhalten werden.
Und werden.
Ja,
eben. Werden.
Und natürlich, das ist ja völlig klar, sind das oft Kinder, die leben in Situationen, die bereits unübersichtlich sind, alleine schon dadurch, dass sie meist mit ihrem herausfordernden Verhalten in dieser Situation in der Familie auch schon Eskalationen hinter sich gebracht haben. Das ist ja klar, es gibt nicht sozusagen die ruhige, überlegte Familie mit dann plötzlich einem Kind mit stark herausforderndem Verhalten. Nein, da ist die Gesamtsituation ist in Krise.
Aber was sind dann die Triggerpunkte, wo man sagen kann, da fängt es an, so langsam sich aufzubauen, zu entwickeln, ja, vielleicht auch sukzessiv mehr zu eskalieren und dass man es irgendwie nicht mehr in den Griff bekommt. Gibt es diese Punkte im Leben eines Kindes, wo das irgendwann anfängt? Wenn
Also ich denke, ja. Aber ich glaube, dass es weniger spektakulär ist, als man meinen könnte. Natürlich gibt es beim Kind selbst Faktoren. Ja? Also wenn ein Kind temperamentvoll ist oder wenn ein Kind eine niedrige Frustrationstoleranz hat, dann sind das natürlich Faktoren in dem Ganzen. Mhm. Ja? Wenn ein Kind
Aber die sind jetzt kurz, ich muss schon unterbrechen, jetzt gerade an diesem Punkt. Ja? Frustrationstoleranz niedrig.
Ja.
Ja? Das sind aber, oder temperamentvoll, das sind eigentlich Eigenschaften, die kommen doch von der Erziehung her, oder? Wenn ich mal als Kind aufwachse, oder sind die natürlich bedingt?
Nee, Temperament ist sozusagen vor der Erziehung da und ist ein sehr, sehr konstanter Faktor.
Okay. Ja.
Aber mir ist wichtig, also das ist nicht eine Situation oder das ist nicht eine Eigenschaft, die die Gesamtsituation erklärt, die um diesen Kindern entsteht. Ja. Mhm. Diese Situationen ergeben sich aus eben einem Zusammenlaufen von Faktoren, ein ungünstiges Zusammenlaufen von Faktoren. Und dann hast du am Ende eine Krisensituation, in der eben dieses Kind mit herausforderndem Verhalten unfreiwilligerweise die Rolle des Kindes mit herausforderndem Verhalten spielt. Und alle gucken auf ihn und sagen, die meisten sagen dann ja, er ist es, ja. Mhm. Und dann wird an ihm rumgedoktert. Und der Ansatz ist einfach nicht sehr klug.
An ihm rumgedoktert heißt, man versucht ihn irgendwo professionell mit pädagogischen Methoden in Bahnen zu lenken? Oder
ja,
was?
Das Problem ist ja, wenn ein Kind in der Dachrinne steht oder wenn ein Kind mit Backsteinen werft oder wenn ein Kind vor ein Auto läuft. Dann kann niemand auf dem Stuhl sitzen bleiben und das tut auch niemand. Mhm. Sondern dann wird gehandelt, ja, es wird agiert. Das heißt, alle geraten in Wallung, jeder hat eine Idee, auch der keine Idee hat, handelt. Ja. Also es gibt Highlife in Tüten dann. Ja,
ja.
Und das bringt natürlich unglaublich wenig. Es bringt vor allem Chaos, ja, Adrenalin, Stress, großes Durcheinander, Vorurteile, Ratschläge, womit niemand was anfangen kann. Und die Situation wird nicht gut. Ja? Und das Problem ist, früher oder später landet so eine Krise vermittelt über die Polizei beim Jugendamt. Also irgendein Kind macht eine Krise, irgendjemand ruft die Polizei, Polizei kommt und sagt, das ist kein Fall für uns. Dann kommt das Jugendamt irgendwann mit ins Spiel und dann muss das Jugendamt was machen. Ja, die sind in der Pflicht in so einer Situation.
Und die haben ihre Standards.
Ja, ja. Und die müssen was machen, aber es gibt nicht die Einrichtungen, wo du dann sagen kannst, ah, der Anton muss jetzt dorthin. Ja? So, und dann fängt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vom Jugendamt fängt an zu telefonieren und ruft Einrichtungen an. Und so bin ich auch mit diesem Thema in Kontakt gekommen. Mhm. Ich war lange Jahre Leiter von so einer Einrichtung und habe immer wieder diese Anrufe bekommen. Aber diese Einrichtung, die ich leitete, war keine Einrichtung für Kinder mit herausforderndem Verhalten. Ich habe aber gemerkt, die Not ist riesig. Mhm. Ja? Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen. Ich habe mich gefragt, was fehlt da? Wie müsste das aussehen, was da fehlt? Und dann habe ich eben ein Konzept gebastelt für den Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten und merke, dass das Konzept gerne angenommen wird. Ja.
Auch weil die Inzidenz zunimmt?
Ja, also die Inzidenz ist hoch und nimmt zu und sie nimmt auch in dem Sinne zu, dass die Kinder immer jünger werden. Also der klassische Systemsprenger, den man über den Film kennt, ja, von vor 8 oder 9 Jahren wird es jetzt sein, das waren Jugendliche, ja, im fortgeschrittenen jugendlichen Alter, die sich dadurch auszeichneten, dass sie eine Karriere von Aufnahmen und Rauswürfe in und aus Einrichtungen bereits hinter sich hatten und dadurch sehr abgekapselt waren, schlecht erreichbar. Mittlerweile ist es so, dass Mitarbeiter von Jugendämtern sagen, es gibt 5-jährige Kinder, 4-jährige Kinder, wo die Mitarbeiter vom Jugendamt sich trauen zu sagen, ich bin mir sicher, dass dieses Kind so eine Karriere gehen wird, wenn wir nicht bessere Konzepte kriegen. Das heißt, das Alter hat sich erschreckend weiter nach vorne verlegt und ist sozusagen durch die Schule jetzt längst schon im Kindergarten angekommen. Und ich sage immer, wenn man sich das Vorkommen von diesem Problem klar machen will, es gibt kein Elternteil in Wiesbaden mit Kindern im schulpflichtigen oder Kindergartenalter, was dieses Thema nicht aus eigener Berührung kennt. Ah, ja. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist ein enormer Inzidenz. Ja? Es gibt keine Kita, wo dieses Problem nicht bekannt ist. Es gibt keine Schule, wo dieses Problem nicht bekannt ist. Und Eltern haben entweder selber Kinder mit herausforderndem Verhalten oder sie haben es zu tun mit Kindern mit herausforderndem Verhalten in der Kindergartengruppe oder in der Schulklasse ihres Kindes. Es ist ein gravierendes, ein substanzielles Thema.
Das ist aber ein richtig substanzielles Thema für unsere Gesellschaft.
Ja. Ja, ist auch so.
Ja, ich meine, weil die Kids, die mit herausforderndem Verhalten, ja, in diesem Fall, die übernehmen ja letztendlich die Richtung. Ja, die geben ja alles vor, irgendwie durch ihre Art und Weise, sich nicht an Regeln halten zu wollen. Also so definiere ich das jetzt erstmal oder wollen wir da nochmal gerade drauf eingehen? Was ist denn ein Kind mit herausforderndem Verhalten?
Also ich finde wichtig, wenn du sagst, die geben alles vor, dann weiß ich, was du meinst. Mhm. Ja? Aber ich sage dann, das ist nur dann der Fall, wenn wir dieses Vakuum entstehen lassen, indem sie so auftreten können.
Okay. Ja?
Das heißt, wir müssen uns, also die soziale Arbeit, muss die Antwort finden in dem Umgang mit diesen Kindern. Diese Kinder sind nicht böse. Das Verhalten ist auch nicht im klassischen Sinne irrational, nach dem Motto, kannst du nichts machen, ist halt verrückt. Mhm. Nein, es ist nur unpassend und schwer zu verstehen. Ja? Mhm. Und das sind die zwei Faktoren. Du musst im Prinzip, wenn dieses Verhalten auftritt, wenn es zu einer Krise führt, ja, musst du eine Gelegenheit haben, erstmal das Verhalten auszuhalten und zweitens zu beginnen, und das ist ein richtiger Puzzle, das Verhalten zu verstehen.
Als Therapeut, der da im Einsatz ist.
Ja, ich würde nicht sagen Therapeut, also ich würde sagen als Pädagoge. Also man muss
wie
hier
auch
nicht
immer, aber, ja, nicht, ja, aber nicht wir, die Gesellschaft. Ist natürlich, dafür ein Verständnis aufzubringen, ist natürlich. Aber Stan, lass uns bitte ganz kurz nochmal auf ganz konkret.
Ja.
Was sind die Merkmale von Kindern mit herausforderndem Verhalten? Wie tritt das auf? Also, mal genauer zu definieren.
Ich habe ja ein paar Beispiele gegeben. Also die Fälle, mit der das Jugendamt sozusagen in Verlegenheit gerät, weil sie die wirklich versorgen müssen, weil es ihre Pflicht ist. Ja. Und sie finden eben diese Versorgungsmöglichkeiten oft nicht. Das ist hardcore. Das sind ja Gott sei Dank seltene Fälle. Mhm. Ja? Mhm. Wenn ich sage, die Inzidenz ist so enorm, dann rede ich von herausforderndem Verhalten, was schwer einzuordnen ist, aber womit wir noch leben können. Aber die seltenen Extremfällen, die sind wirklich extrem. Also da, das sind wirklich Fälle, wo Kinder auch andere gefährden, sich selbst gefährden. Nicht selten auch bei Jugendlichen im fortgeschrittenen Alter und wenn auch noch eine kognitive Beeinträchtigung hinzukommt, hat es auch einen sexuellen Aspekt. Dann spielen auch die Triebe eine Rolle. Das ist einfach.
Also Aggression, Missbrauch in diesem Fall?
Also Missbrauch ist dann Missbrauch, vielleicht, aber ja. Hypersexuelles Verhalten, ja. Wo du denkst, oh Mann, das muss doch nicht sein. Wie kriegen wir das jetzt irgendwie gehandelt? Ja? Ja. Also das musst du dir dabei vorstellen. Und die extremsten Fälle, die alle kennen, sind eben fremdgefährdend, ja, und jetzt mache ich es selber, jetzt sage ich, die extremsten Fälle sind fremdgefährdend.
Ja.
Aber wenn ich korrekt spreche, muss ich sagen, sie sind nicht fremdgefährdend, sondern sie zeigen fremdgefährdendes Verhalten, weil sie in einer bestimmten Situation Teil einer Krise sind. Ja, wir müssen echt davon wegkommen, diese Kinder verantwortlich zu halten, für die Probleme, die an ihnen hochgehen. Da, so ist es eigentlich besser.
Gut, ist aber doch dafür Verständnis zu haben, wenn man das selbst erlebt am eigenen Leib und man ist jetzt nicht, sage ich jetzt mal, pädagogisch verantwortlich dafür, das halte ich für total schwer.
Ja, das muss dann vielleicht auch nicht jeder hinkriegen, aber ich muss es hinkriegen.
Also, du musst es hinkriegen.
Ja, klar, ich krieg's auch hin. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, ob du im Kontakt mit so einem Fall noch eine Idee hast, was du tun könntest. Mhm. Ja? Wenn du natürlich das erlebst, ja, also ein Kind in der Schulklasse deines Kindes oder ein Kind in der Gruppe im Kindergarten von deinem Kind, und du bist nicht gefragt zu handeln und ehrlich gesagt würde dir auch nichts Gescheites einfallen, was du da tun könntest, dann ist es natürlich total schwer, das, was du da mitbekommst, anzunehmen. Mhm. Ja, da kann ich durchaus ein gewisses Verständnis dafür haben. Mhm. Aber gravierend finde ich es, wenn uns Pädagogen nichts einfällt. Ja? Und das ist leider ganz oft der Fall. Ja? Also wir versuchen Sachen, aber die schlagen fehl. Mhm. Ja, es gibt nicht selten den Fall, es gibt sogenannte intensivpädagogische Angebote, sind ja Wohngruppen. Und da ist es gang und gäbe, dass das Kind aus dem gleichen Grund rausgeschmissen wird, aus dem es aufgenommen wurde.
Yeah.
Ja, also es wird aufgenommen, weil es sich nicht benimmt und wird rausgeschmissen, weil es sich nicht benimmt. Ja, und das ist natürlich dämlich. Ja? Und was du auch ganz viel siehst, ist, weil die Pädagogik es nicht schafft, geraten die Kinder irgendwann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja? Aber es sind keine psychiatrischen Probleme. Es sind originär pädagogische Probleme. Aber weil die Pädagogik es nicht schafft, landen sie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Okay, und wenn sie aus Wohngruppen rausfliegen, dann ist das aber wahrscheinlich, weil man Regeln vorgegeben habe und die Regeln, die werden überhaupt nicht akzeptiert und die haben sie dann praktisch gebrochen und das waren sie mehrfach. Genau. Und dann ist ja eigentlich, wenn ich das so rauslese, die Anwendung, die pure Anwendung von Regeln und Regeln einhalten, nicht unbedingt das pädagogische Konzept.
Das ist nicht das Mittel, nicht das Mittel der Wahl, das würde ich auch sagen. Ja. Das ist, also eine Sache will ich dazwischen schieben, weil du gerade diesen Punkt so schön... Also ein Kind verursacht oder um ein Kind entsteht eine Krise in der Familie. Die Familie ist überfordert. Polizei, Jugendamt sagt, besser, es kommt in eine Einrichtung. So. Kind geht in die Einrichtung wegen herausforderndem Verhalten. Kind wird aus dieser Einrichtung rausgeschmissen wegen herausforderndem. Weißt du, wo es hinkommt?
Ja, jetzt wird zurück in die Familie oder
so
was?
So ist es. Und das ist natürlich echt bizarr, weil wie ist es jetzt? Ist die Familie überfordert, sodass das Kind anderswo versorgt werden sollte? Oder kann es, wenn die Einrichtungen überfordert sind, dann plötzlich doch wieder nach Hause? Und es ist natürlich so, nein, die Eltern sind dann aus dem Stand heraus von neuem überfordert oder weiterhin überfordert.
Ja, okay. Wenn du jetzt ein Konzept hast und eigentlich, jetzt sag mal, das Ideal wäre ja letztendlich dann eine ganz spezifische Einrichtung dafür, ja, um dieses Konzept, was du hast, auch zu realisieren, weil ich sehe ja offensichtlich, gibt es solche Einrichtungen nicht, ja, um das zu machen. Und die Notwendigkeit ist da, wenn du sagst, diese Inzidenzen zunehmen, ja, und wir müssen sicherlich solche Kinder auch irgendwie versuchen, eben nicht zu vergessen, sondern auf den Weg zu bringen, weil in Folge werden sie uns viel, viel Geld im Leben kosten und die Gesellschaft ebenfalls belasten. Mhm. Und wir haben immer wieder diese Fälle, wo wir sagen, wir werden nicht damit fertig und es werden immer Schuldige dafür gesucht, aber man muss halt früh damit anfangen, dieses vielleicht auch psychologische Problem einer Gesellschaft irgendwo, vielleicht ist das auch irgendwo, hängt ja auch damit unmittelbar zusammen, früh genug mit zu bekämpfen, ja, oder damit umgehen zu lernen. Gibt es da nicht, also wenn wir jetzt keine Einrichtung hätten, gibt es da nicht einen mobilen Dienst, mal so ganz spontan gefragt, wo man sagen kann, ah ja, da gehe ich mal in die Einrichtung rein, red mal mit dem. Entschuldigung, wenn ich das so banal sage, ja, dass man sagt, okay, man kann auch mobil als Partner, als Coach oder sowas ihnen zur Seite stehen. Oder finden sie sich immer wieder in ihrem Umfeld zurecht, was eigentlich dieses dauerhafte, nachhaltige kaputt macht oder so, diese dauerhafte Pädagogie, diese spezifische Ausrichtung auf die Person?
Also erstens, natürlich gibt es mobile Dienste und ich trage auch so einen mobilen Inklusionsdienst, die Fachkräfte in Kindertagesstätten schickt, um Kindern mit besonderen Bedürfnissen in der Kindertagesstätte zu unterstützen, damit eben das da klappen kann. Mhm. Das ist gedacht für behinderte Kinder, Kinder mit starken Entwicklungsverzögerungen, aber eben auch für Kinder mit herausforderndem Verhalten.
Die natürlich auch danach wieder nach Hause gehen.
Ja, ja.
Ja, ja, das ist das Problem wieder. Ja.
Die Extremgruppe, ja, ist keine Gruppe, die du ambulant betreuen kannst. Ja. Die Frage ist, also mein Ansatz ist es zu sagen, okay, man muss eine Zeit lang stabil mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeiten können. Man muss ihnen erstmal das Signal geben, hey, diese Krise ist für uns alle doof. Ja, als ich hier heute angefahren bin, habe ich gesagt, was ist ein gutes Bild, um das klarzumachen? Mhm. Und dann kam mir das Bild von einem Tornado. Mhm. Ja? Wenn es einen Tornado gibt, der über eine Ortschaft hinwegfegt, ja, dann ist es vollkommen sinnlos zu meinen, man könnte was tun, außer sich, also die Hände über den Kopf zusammenschlagen und warten, bis es vorbei ist. So, das ist bei so einer Krise, so einer Eskalationskrise, bei herausforderndem Verhalten auch so. Das meiste, was du in der Situation meinst, tun zu können oder zu wollen, ist Makulatur. Mhm. Sondern es ist viel wichtiger zu sagen, da ist sie wieder, die Krise. Mhm. Ja? Die ist für dich doof, die ist für uns doof und wir halten die gemeinsam aus.
Okay, okay.
Ja? Also das ist mein Ansatz, deswegen sage ich, wir brauchen Einrichtungen, die Krise können.
Okay.
Ja? Und nicht, wie du das vorher gesagt hast, der Anton kommt in eine intensivpädagogische Einrichtung und dann wird gesagt, du darfst hier alles machen, aber wenn du das und das und das nicht machst, fliegst du raus. Ja, dann kannst du sicher sein, das und das und das wird das Erste sein, was er irgendwann tut. Mhm. Ja? So, das ist nicht der gute Ansatz. Der Ansatz ist zu sagen, okay, hier ist eine besondere Umgebung, deswegen eine Einrichtung, stationäre Einrichtung. Wir halten gemeinsam die Krise aus. Wir wissen zumindest am Anfang, kommt die Krise, aber hoffentlich geht sie auch wieder, ja, und du bist immer noch da. Ja, wir verfrachten dich nicht irgendwo hin, weil du eine Krise verursacht hast, sondern wir halten die Krise mit dir. Wir sind auch nicht sauer mit dir, dass die Krise um dir entstanden ist, weil hey, wir haben uns das gesucht. Wir wollen diese Einrichtung genau machen, ja? Du darfst mit der Krise hier sein. So, und so versucht man, diese Krise zu relativieren. Ja, und dann kommt natürlich der schlaue Pädagoge, der guckt dann gleichzeitig, wenn also diese Krise abnehmen darf, guckt natürlich der Pädagoge gleichzeitig, ja, was können wir, wodurch können wir es dann ersetzen? Da gebe ich immer ein simples Beispiel. Nehmen wir an, Junge, 12 Jahre alt, ja, Ferrari. Interessiert sich für Ferrari. Mhm. Ja, so, das würde ich dann aufgreifen, weil Ferrari hat viele Vorteile. Für Ferrari gibt es Facebook-Gruppen, Es gibt Leute, die Ferraris fahren, die sich treffen mit Jugendlichen, die sich für Ferraris interessieren und dann dürfen die mal mitfahren und so weiter. So, und dann würde ich immer sagen mit dem Jugendlichen, du interessierst dich für Ferrari, top. Ja? Mhm. Daraus machen wir dann was. So, und dann wird es interessant, weil wenn dann so ein Jugendlicher zu so einem Tag will, an einem bestimmten Ort, wo Ferrari-Fahrer hinkommen, dann muss er das sich so organisieren und auch so mitmachen im gemeinsamen Zusammenspiel, dass er pünktlich da ist. Und dann muss er sich auch so benehmen, dass er vielleicht ein nächstes Mal nochmal mitfahren darf mit dem Ferrari-Fahrer.
Also bedeutet das hier Interesse erkennen und Interesse entwickeln?
Ja.
Ja, und auf diesen Punkt dann weitermachen.
Ja, weil es wird oft bei den Kindern mit herausforderndem Verhalten einfach nicht weiter gedacht als die Krise. Es wird gesagt, also das ist ein Kind mit einer Krise, dann wird versucht, diese Krise irgendwie zu unterdrücken oder zu beseitigen. Ja? Mhm. Aber dann wird weiter nichts gemacht. Mhm. Aber ein Kind, was immer nur wesentlicher Bestandteil von Krisen ist, kommt gar nicht dazu, sich zu entwickeln. Mhm. Umgekehrt, ein Kind, was sich entwickeln darf, zeigt irgendwann kein herausforderndes Verhalten mehr. Warum sollte es denn? Mhm. Wenn es das Gefühl hat, ich kann das machen, was mich interessiert, ja, warum soll es sich dann noch daneben benehmen? Und dann kommt immer der Punkt, dass die Leute sagen, ja, aber das ist doch Sozialromantik und so einfach sind die Kinder nicht. Und da denke ich...
Das sagen
ich,
die Leute, ja?
Ja, 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 ja. Und da denke ich, ich glaube, dass diese Kinder so vereinseitigt extrem geworden sind, weil es solche Einrichtungen nicht gibt. Und es gibt zwei Fachkollegen hier in der Nähe, im Rheingau,
ja.
Daniel Reichmann und die Eva Katruf von der Civias Caritas in Kiedrich.
Okay.
Und die haben ein in hohem Maße vergleichbares Konzept für Erwachsene gemacht und haben Erfolge, die so verblüffend sind, dass manche Leute Schwierigkeiten haben, es zu glauben. Aber die Erklärung ist einfach, die Klienten oder Bewohner, ja, oder Menschen mit herausforderndem Verhalten, die haben sich so vereinseitigt und sind so extrem geworden, weil man nicht gescheit mit ihr umgehen konnte, weil es dafür das Konzept und die Einrichtung fehlte. Und jetzt haben der Daniel Reichmann und die Eva Katruf so eine Einrichtung gemacht. Aha. Und dann stellt sich heraus, die Leute müssen gar nicht so extrem sein. Auch die Leute können sich schlicht und ergreifend in ihre Entwicklung begeben und das krisenhaft herausfordernde Verhalten wirklich ein ganzes Stück weit hinter sich lassen. Ja? Natürlich, dein Temperament legst du nicht ab.
Das stelle ich mir aber als, weil du gesagt hast, das sind ältere Leute.
Ja, ja. Erwachsene.
Erwachsene sogar, ja, ja, stelle ich mir total schwer vor. Ja,
das weil, ist eine knallharte Arbeit,
weil, klar. Weil ich sag mal, bei Kindern, okay, da fängt es erst an, eine Karriere eigentlich in dieser Richtung erst an, ja. Und bei dem anderen ist es schon so dermaßen gefestigt. Ja, und da kommt wahrscheinlich auch noch Drogen und Alkohol ins Spiel. Das sind ja auch solche Sachen, wo man sich einfach wegschießt. Und eigentlich realitätsmäßig gar nicht so richtig auf die Linie kommt. Mhm. Wie geht man denn damit um? Ja, das finde ich total schwer.
Also was stimmt, und das ist auch das, weswegen ich so gerne arbeiten mag, mit möglichst jungen Kindern. Weil dieser berühmt-berüchtigte Drehtüreffekt, also Kind wird in eine Einrichtung aufgenommen wegen herausforderndem Verhalten, Kind wird aus der Einrichtung rausgeschmissen wegen herausforderndem Verhalten, das ist total schlimm. Die Kinder nehmen das persönlich. Ja? Mhm. Wir Erwachsene können ein Stück weit abstrahieren. Können wir auch gar nicht so gut. Mhm. Ja? Aber Kinder können es gar nicht. Das heißt, Kinder sind der Meinung, okay, ich bin so ein, mit Verlaub, Arschloch, ja, dass ich erstens in so eine Einrichtung rein muss und zweitens wieder rausgekickt werde. Mhm. Ja? Also diese Drehtüreffekte, das ist so etwas wie ein kumulatives Trauma. Ja? Und das panzert natürlich diese Kinder und Jugendliche ab, und da hast du völlig recht, wenn jemand als Erwachsener nach so einer Karriere in eine Einrichtung kommt, die...
Dann ist kumulativ so viel gelaufen.
Und dann musst du das abwickeln.
Ja, das, ist das so?
Ja, ja, natürlich.
Ist das der Weg? Ja, Rückabwicklung?
Ja, du kannst ja nicht sagen, jetzt vergiss alles mal, was du erlebt hast. Nein, das ist tot simpel. Was nach vorne passiert ist, der muss zurück aufgearbeitet werden, natürlich. Und deswegen sage ich, wir müssen, wenn wir jetzt an einem Punkt sind als Gesellschaft, dass wir leider Gottes sagen können, in Bezug auf fünfjährige Kinder, wir wissen, dass die so eine Karriere gehen, wo die ein kumulatives Trauma aufgrund von Drehtüreffekt entwickeln werden, dann sind wir blöd, wenn wir nicht sagen, dann lieber jetzt mit ihm arbeiten.
Ja, klar.
Du hast vorher die Frage mit den Kosten aufgeworfen. Du hast keine Vorstellung, wie viel Geld es kostet, um diesen Kindern und Jugendlichen herum improvisieren zu müssen. Ja, ein Amt muss dann oft improvisieren, Einrichtungen improvisieren, Eltern improvisieren. Du hast keine Vorstellung, was da alles kaputt geht.
Also man investiert praktisch in Therapien, in Vorgänge, ja, die hinterher eigentlich wenig bringen.
Eben. Du bist im reinen Feuerlöschen, ja, aber es ist ein Feuer, was sofort wieder
entfacht wird.
Aufflammt. Ja. Es sei denn, du gibst eine substanzielle Antwort. Ja. Die Antwort, wovon ich sage, Krise aushalten und Kind in seine Entwicklung verhelfen. Ja. Also in seine Entwicklung versetzen. Und wenn man das, umso früher man das macht, desto preiswerter, desto kostengünstiger ist es, ja. Und nein, ich finde das nicht unverschämt, über Kosten zu sprechen, weil das ist Steuergeld.
Das wollte ich gerade sagen, ist das moralisch überhaupt vertretbar, über Kosten zu reden? Ja, natürlich, ja. Ich glaube
also
auch.
Es ist erstens, finde ich, moralisch absolut vertretbar, ja, über Kosten zu sprechen. Aber zweitens, wir reden nicht nur über Kosten. Wir reden zuvorderst über Lebenszeit dieser Kinder. Wir reden über Traumata dieser Kinder, die wir vorbeugen können. Verstehst du? Wenn du einen Vierjährigen hast und du kannst ihn so mit ihm umgehen, dass er so eine Karriere nicht beginnen muss. Ja? Und du vergleichst ihn mit einem Vierjährigen, der in den 10 Jahren danach so eine Karriere geht. Mhm. Ja? Dann ist der erste Fall menschlich absolut zu bevorzugen und aber auch der Fall, der viel weniger kostet. Der zweite Fall kostet das Hundertfache, ja, und ist menschlich ein Horror.
Ja.
Und das ist so ein bisschen die absurde Situation, die wir haben. Wir haben im Prinzip jetzt Möglichkeiten, das zu machen, ja, aber es ist unglaublich schwer, wirklich in die Tat zu gehen. Ja. Also, und das hat viel damit zu tun, also ich kriege diese Anrufe wirklich mehrmals die Woche. Ja, und ich sage dann immer zu den Leuten, nicht um sie zu ärgern, sondern um wirklich ein Bewusstsein zu schaffen. Hätten wir miteinander vor 1,5 Jahren begonnen, eine Einrichtung zu gründen, dann könnte ich den Fall jetzt gut versorgen. Aber wir haben es nicht gemacht, ja? Und ich bin nicht bereit, als Fachmann zu improvisieren, weil das Improvisieren hat weder Hand noch Fuß, ja? Kostet einen Sauhaufen Geld und Gott sei Dank bin ich nicht in der Pflicht, ja, dass ich keine andere Wahl hätte.
Aber jetzt mal praktisch gedacht, Einrichtung, wo ist da die Hürde? Was brauchen wir?
Ja, also was man braucht, ist eine Immobilie.
Okay.
Ja? Also ich bin, manchmal habe ich gedacht, ich bin mehr, was ich ja nicht bin, mehr Immobilienfachmann als Diplom-Heilpädagoge, weil ich streckenweise sehr viel mehr auf der Suche nach Immobilien war, als dass ich wirklich dabei war, pädagogische Themen zu bearbeiten. Dann gibt es ein zweites, einfach ein gesetzliches Problem, wofür niemand was kann. Und das ist, dass ein Kostenträger, also eine Stadt, mit einem Jugendamt, was diese Kinder zu versorgen hat, kann, wenn es eine Einrichtung gibt, Tagessätze bezahlen für die Betreuung von einem Kind in so einer Einrichtung. Aber der Kostenträger kann nicht die Vorlaufkosten bezahlen.
Den Aufbau des
Ganzen.
Genau,
den Aufbau der Einrichtung. Und die Aufbau, es ist ja nicht so, dass du sozusagen am 30. April eine Immobilie beziehst, um dann am 1. Mai da diese Kinder zu betreuen. Yeah, yeah. Sondern du musst das vorher schon gemietet haben, du musst das eingerichtet haben, du musst das Personal auch schon einige Zeit vorher unter Vertrag gebracht haben. Also da kriegst du keine Punktlandungen hin und die würden auch
wenn
keinen Sinn
Personal
machen.
Bekommst.
Wenn du Personal bekommst. Ja, das ist interessant. Also ich glaube, man würde für solche Einrichtungen
Personal bekommen. Ich glaube auch, das ist ein schönes Projekt.
Ja. Also das sind die zwei Faktoren. Und es gibt einen dritten Faktor noch, kommt auch aus der Gesetzeslage. Die Gesetzeslage in Deutschland sagt, es gibt einen Leistungsträger, ja, das Stadt Wiesbaden, Stadt Mainz oder irgendein Kreis, ja, und da gibt es Leistungserbringer. Ja, das sind so Leute wie wir, die eine gemeinnützige GmbH haben. Und es gibt eine große Scheu, zu sagen, das Problem gehört uns doch eigentlich gemeinsam. Lass uns gemeinsam gucken, wie wir solche Gründungen herbeiführen, die ja vonnöten sind. Ja? Sondern es ist üblich, dass gesagt wird, nein, die Aufgabe des Leistungsträgers ist, ab Tag 1 die Pflegesätze oder Betreuungssätze zu bezahlen für die Betreuung dieser Kinder in einer Einrichtung. Ja. Und die Aufgabe des Leistungserbringers ist es, solche Einrichtungen zu gründen und den Kommunen anzubieten.
Ja. Motto, ich habe eine gute Idee, ich will hier mal was aufmachen, so nach dem Thema, ja. Und ja, das ist so dein Problem, machst du selbst oder so, ne, das geht ja nicht. Ich meine, das ist ja ein Problem, was uns alle angeht.
Es ist eine Verlegenheit, die wirklich dann...
Es ist eine Verlegenheit,
ja. Es ist eine Verlegenheit, die dann zwischen... Weil ich habe die besten Kontakten mit Leuten in den Ämtern, ja. Aber wenn wir an diesem Punkt kommen, landen wir alle in eine Verlegenheit. Und das ist genau der Grund, weswegen es diese Einrichtungen auch nicht gibt. Ja? Mhm. Du kannst natürlich sagen, ja, aber über diese Betreuungssätze sind dann die Vorlaufkosten irgendwann auch verrechnet und so weiter. Das stimmt, ja. Aber du kriegst sie dann peu à peu, ja, rein, wenn du betreust. Du brauchst sie aber en masse oder en bloc, damit du die Einrichtung aufbaust und an den Start bringst. Da sind wir im Moment auch dabei, zu gucken, ob wir vielleicht mit europäischen Fördermitteln,
ja, ja,
so etwas wie ein Institut bilden könnten, was dann Jugendämtern anbieten würde,
diese Einrichtung,
so eine Einrichtung an den Tag 1 zu bringen, ja, ab dem das Jugendamt kein Problem mehr hat, weil dann können sie Betreuungssätze zahlen.
Verstehe. Aber hier in Wiesbaden ist natürlich das Allerwichtigste, das hast du das Problem hast noch nicht gelöst. Ich bin ja auch hier und da mal mit einem dabei gewesen, ja. Die Immobilie, ja. Das ist einfach zum Kotzen. Ja.
Nein, gerade auch hier in Wiesbaden war es wirklich so, dass ich offene Türe eingerannt bin, dass wir wirklich auf sehr, sehr offenen Ohren gestoßen sind bei den Fachkollegen im Jugend- und Sozialamt.
Ja.
Und dass auch bis heute die Stadt nie gesagt hat, nee, also das wollen wir jetzt nicht mehr.
Ja. Ja?
Nur wir haben es unterm Strich nicht hingekriegt. Wir hatten nach der Immobilie, wo du und ich auch zusammengearbeitet, dankenswerterweise, hatten wir noch eine andere Immobilie und es hat auch nicht geklappt.
Ja. Ja?
Es ist total komplex, also Immobilie hinzukriegen, Vorlaufkosten hinzukriegen und dann auch nochmal, du kannst nicht einfach in Deutschland sagen, mit gutem Grund, du kannst nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt morgen mal eine Einrichtung für Kinder auf. Ja? Nein, du brauchst eine Betriebserlaubnis, dann hast du einen Vorlauf, ein Betriebserlaubnis kriegst du nur für einen bestimmten Ort. Das heißt, du musst eine Immobilie haben, damit du überhaupt das Verfahren starten kannst, um eine Betriebserlaubnis zu bekommen. Ja? Also es ist ein so komplexes Geschehen, starten zu können, dass es des Öfteren nicht funktioniert.
Okay, aber dann, wenn es der Fall wäre, würde man natürlich auch auf höchstem Niveau professionell durchstarten können, wenn das so weit wäre.
Ja, ne? Also, wie muss man das jetzt sagen? Also ich glaube, wenn ich eine Immobilie habe und die Frage der Vorlaufkosten geklärt wäre, dann könnte ich in 6 bis 8 Monaten sowas starten.
Guck mal. Ja.
Super. Ja. Also das wird dadurch möglich, dass man ein Konzept hat und so weiter. Ja. Ja. Aber die Lagen sind extrem komplex.
Komm, wir reden jetzt nochmal über Immobilie. Was suchen wir?
Ja, was suchen wir? Du machst das nicht mit 40 Kindern. Das ist Quatsch.
Ja. Yeah.
Du machst das, und das ist sowieso der Trend in der stationären Versorgung, wir gehen Gott sei Dank weg von Heimen.
Mhm.
Ja? Dieses Heimkonzept ist ad acta gelegt.
Mhm.
Man redet auch auf der Gesetzesebene, und das sind nicht nur Floskeln, von besonderen Wohnformen.
Okay.
Ja, und das ist nicht nur eine Floskel, weil bei einer besonderen Wohnform stellst du dich nicht was mit 40 Leuten vor, sondern mit 4, 6 oder 8. Und
so okay.
Ist richtig.
Okay,
ja?
Okay.
Das heißt, was wir suchen, ist die Möglichkeit, 4, 6 oder 8 Kinder oder Jugendlichen unterzubringen. Was du natürlich machen kannst, ist, wenn die Räumlichkeiten es hergibt, kannst du 2x4 und dann dezentral organisiert oder sogar 2x6 oder 3x4 an einem Standort anbieten, aber man sollte es nicht übertreiben.
Aber das ist letztendlich, reden wir von einem Haus.
Ja, ja.
Von einem kompletten Haus, das einem die Möglichkeiten bietet, die Räume bietet.
Ja.
Okay.
Und eben nicht mehr auf dem Land, nicht mehr von allem getrennt, sondern mittendrin. Ja?
Ja.
Weil wir müssen wegkommen von dieser irrationalen Angst, dass diese Kinder und Jugendliche Monster wären oder gefährlich wären. Das sind sie ja alles nicht. Wenn wir sie in ihre Entwicklung versetzen, sind sie nicht wesentlich anders als andere
Kinder. Ja, verstehe.
Das heißt, nicht mehr aufs Land verfrachten, weil das ist eine sich selbst wahrmachende Prophezeiung. Ja, wenn du Jugendlichen mit einem Erfahrungshintergrund herausforderndes Verhalten aufs Land verfrachtest, dann gibst du denen Narrenfreiheit. Nach dem Motto, hier kriegt es keiner mit. Ja, und welchen Schluss zieht daraus der Jugendliche? Ei, hier kriegt es keiner mit, also wird es gemacht. Ja? Und genau das musst du nicht machen. Ja? Sondern du musst genau sagen, hey, da wohnen um uns herum auch noch Leute. Ja? Und wir sind froh, dass wir hier unseren Platz haben.
Ja.
So, und das sind einfach,
das ist ja auch... Es hat ja auch eine integrative Wirkung irgendwo, ja, dass man
vor allem, es ist
anerkennt sowas, innerhalb deiner Gesellschaft, ja.
Es ist eigentlich sowas von selbstverständlich. Also eigentlich Pädagogen schon, machen eigentlich nichts, was nicht komplett selbstverständlich ist.
Ja.
Also das, also was wir brauchen ist
klar,
ein Haus, ja, und dann muss man mal anfangen und dann denke ich, ich sag manchmal zu Leuten, es ist ja wie McDonald's, ist ja fast wie ein Franchise. Ja? Du kannst alle 18 Kilometer kannst du so ein Haus hinstellen. Ja? Weil der Bedarf ist ja da.
Die Inzidenz ist da.
Ja.
Irre. Ja, mein Lieber, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt kurz nochmal den Aufruf, wer uns eine etwaige Immobilie anbieten könnte, ein Haus mit mindestens 4 Wohnungen oder sowas, könnte ich mir vorstellen, wo wir 4, 5 Wohnungen, ja, wo wir 3, 4, 5, 6 Leute unterbringen können in jeder Wohnung, das hier entsprechend geführt werden kann, mitten in der Stadt oder ging auch Klarental oder sowas?
Ja, natürlich.
Das auch, ist ja eigentlich auch mitten in der Stadt oder sowas, ja.
Aber nicht, dass du erst eine Dreiviertelstunde mit dem Bus fahren musst, um...
Nein, ist klar. Du musst Teil eines Stadtgefühls sein, wenn man so will, ja. Also wer uns sowas anbieten kann, bitte sofort mir melden, dem Stan melden, ja, ich bin ja so und so markieren, auch im Post, weil es doch ein verdammt wichtiges Thema ist.
Du vergisst die Hälfte.
Ich vergesse die Hälfte. Mann,
die Immobilie ist die eine Hälfte.
Ja.
Wer eine 6-stellige Summe rumliegen hat, die wir aus Vorlaufkosten nutzen könnten, darf sich gerne auch...
Kriegt er das Geld wieder?
Ja.
Du vergisst die Hälfte.
Ja, theoretisch schon.
Theoretisch schon, ja. Also es wäre eine Vorfinanzierung oder was?
Ja, klar. Mhm. Weil... Wie gesagt, das wird ja über die Betreuungssätze, da ist das eingepreist.
Ja. Okay.
Nur das bringt dir nichts vorher, zu dem Zeitpunkt, wo du es einfach en masse, en bloc haben
aber
musst.
Sowas, ich tippe mal, sowas ist auch machbar. Ja,
ja natürlich
also, ist es machbar. Dieses Modell gibt es noch nicht, ja. Aber ich denke mir schon, dass es machbar
ist. Ja, natürlich ist es machbar.
Und aber allem voraus ist die Immobilie irgendwie Statusgedanken, wenn man so will. Ja. So,
also wir haben keine Vorlaufkosten, wenn wir keine Immobilie haben.
tolle Sache. Nee, also vielen Dank erstmal für diesen Eindruck, weil ich finde das unheimlich wichtig. Und ich wünsche dir und eigentlich auch uns in der Gesellschaft, in der Wiesbadener Gesellschaft, eigentlich schon so ein bisschen den kleinen Erfolg, dass wir da mal irgendwie in die Puschen kommen, weil ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Ist vielleicht auch, wenn das mal einer richtig anfängt, ein Top-Aushängeschild, so eine Art Wiesbadener Modell ins Leben zu rufen, ja, da so ein bisschen in diese Richtung zu denken, ja. Um mal zu zeigen, wie kann man optimal damit umgehen, ja, um dann auch danach entsprechend Know-how wieder für die Gesellschaft aufzubauen. Ich finde es unheimlich wertvoll und lieber Stan, Tausend Dank.
Ich danke dir.
Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von einem, oh Mann, von einem frischen, leckeren Marterbrot vom Backhaus Schröer.
Du bist schön und nicht bescheiden, du hast Wasser und auch Wein, du musst dann noch nicht leiden, so kann nur Wiesbaden sein.